Wir befinden uns in einer Zeit von Problemen. Wir befinden uns in einer Zeit der Krise. Wir befinden uns in einer Zeit von Herausforderungen. Wir befinden uns in einer Zeit, wo Menschen nach Orientierung suchen, nach Halt suchen, nach Gewissheiten suchen, nach etwas suchen, was trägt. Gott macht uns wunderbare Versprechen, wunderbare Verheißungen in seinem Wort. Ein Text aus der Bibel, der super, super passend und relevant ist für Zeiten der Gefahr, für Zeiten der Not, für Zeiten von Epidemien, ist ein Text aus den Psalmen. Wenn du eine Bibel hast, aber bisher dich nicht viel damit beschäftigt hast, und ich meine damit die Bibel in Buchform, die Psalmen findest du ganz leicht, indem du die Bibel versuchst, möglichst direkt in der Mitte aufzuschlagen. Ich möchte heute Morgen über Psalm 91 sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, als ich die Corona-Krise so am Horizont andeutete. Und wir haben darüber gesprochen, wo Corona herkommt. Also falls du dir immer noch diese Frage stellst, wo kommt dieser Virus eigentlich her, kannst du auf unsere Webseite gehen, Freie Christliche Gemeinde, www.fcg-suhl.de. Und dann gehst du unter Ressourcen, Predigten 2020 und da findest du diese Predigt mit dem Thema, wo kommt der Coronavirus her? Ich weiß nicht, wie wir sie genannt haben, irgendwas mit Coronavirus. Und da habe ich auch über Psalm 91 gesprochen, aber wir wenden uns dem heute nochmal zu. Und ich hatte ja angekündigt, das Thema heute ist das Problem mit Psalm 91. Und vielleicht sagst du, wow, ich wusste gar nicht, dass es ein Problem gibt mit Psalm 91. Jetzt, wo wir ihn brauchen, in Zeiten der Not, in Zeiten der Krise. Jetzt stellt sich raus, es gibt ein Problem mit Psalm 91. Er funktioniert nicht, er wirkt nicht, er ist nicht so gemeint. Gott meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Psalm 91 ist voll von wunderbaren Verheißungen. Lass mich das mal rasch lesen. Psalm 91, ich lese ab Vers 1, da heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben. Und lasse ihn mein Heil schauen. Wunderbare Worte, ermutigende Worte, starke Worte. Aber können wir uns wirklich darauf verlassen? Können wir uns wirklich darauf verlassen, dass das tatsächlich so sein wird? Kann ich mich darauf verlassen, dass das so sein wird in meinem Leben? Dass das tatsächlich zu meiner Lebensrealität wird? Manchmal denken wir, Gott ist nicht besonders zuverlässig. Ja. Manchmal tut er was, manchmal tut er nichts. Christen behandeln Gebet wie ein Lotteriespiel. Ja, wir kaufen mal ein Lotterielos und gucken, ob wir Glück haben. Wir beten mal und gucken, was passiert. Das ist Religiosität, aber das ist nicht das, was Jesus uns vermittelt hat. Jesus hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und er wusste, dass manche das anzweifeln würden. Er wusste, dass es manche geben würde, die sagen, ob man das so wörtlich nehmen kann. Und deswegen sagt er direkt im nächsten Satz, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Das ist eine absolute Aussage. Das hat nichts zu tun mit Lotterie. Das hat nichts zu tun mit, mal sehen, was passiert. Das sind Aussagen, auf die wir uns gründen können, auf die wir uns verlassen können. Gott ist nicht ein Gott, wo wir warten müssen, bis er mal einen Tag gute Laune hat, bevor wir zu ihm kommen können, um irgendwas zu bitten. Hoffentlich hat er gute Laune, ja. Manchmal wird er früh wach und ach und mein Ischas und dann ist er ganz knurrig und dann brauchst du ihn gar nicht erst ansprechen, da kommt sowieso nichts. Ja. Absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Jemand sagt mal, Gott hat immer gute Laune. Gut, kann man jetzt theologisch drüber streiten. Ich werde das nicht machen. Und ja, wenn dich diese Aussage stört, schreib es nicht in die Kommentare, ich werde nicht mit dir drüber diskutieren. Du darfst gerne deine eigene Meinung dazu haben. Aber egal, ich möchte nochmal mit euch über Psalm 91 sprechen und über den Schlüssel zu Psalm 91, beziehungsweise über das Problem mit Psalm 91. Wie zuverlässig ist Gott? Wie sehr können wir uns auf diese Aussage verlassen? Der Schlüssel zu dem ganzen Psalm ist direkt schon im Vers 1. Im Vers 1 heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt. Mein lieber Freund, Pastor Manfred Roth, hat eine kommentierte Version, eine eigene Übersetzung und eine kommentierte Version des Psalms 91 veröffentlicht. Findest du unter anderem auf der Webseite der des biblischen Glaubenszentrums Schaffhausen. Das liegt in der Schweiz. Und ich zitiere nach der Übersetzung von Dr. Manfred Roth. Da heißt es im Vers 1, wer beständig wohnt im Geheimversteck des Höchsten, im Schatten oder im Schutz des Allmächtigen wird er dauerhaft bleiben. Wer beständig wohnt. Und Dr. Manfred Roth wäre nicht Dr. Manfred Roth, wenn er uns nicht die hebräischen und griechischen Definitionen direkt hier in der Fußnote mitliefern würde. So das Wort, das hier im Hebräischen steht, das heißt Yashab. Vergebt mir, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Yashab. Und dieses Wort bedeutet sitzen, sich niedersetzen, sesshaft sein, sesshaft werden, bleiben oder wohnen. Und er schreibt dann im Kommentar noch, der Text betont auf jeden Fall ein dauerhaftes, beständiges Wohnen. Ein dauerhaftes, beständiges Wohnen. Und alles andere, was in den nächsten Versen dieses Psalms gesagt wird, wird gesagt für diejenigen, die sich entschieden haben, dauerhaft und beständig in der Gegenwart Gottes zu wohnen, sich bei ihm niederzulassen. In Realität finden wir in dieser Welt 3 Gruppen von Menschen in diesem Zusammenhang. Das Problem mit Psalm 91 ist, obwohl wir diese 3 verschiedenen Gruppen finden, und ich werde gleich auf sie eingehen, gilt die Verheißung dieses Psalms nur für eine Gruppe. Du sagst, okay, ich hoffe, ich gehöre zu dieser Gruppe. Ja, kommt drauf an, was für eine Haarfarbe du hast, was genau dein Geburtsdatum ist. Nein, völliger Blödsinn. Und was deine Schuhgröße ist. Ja. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Lass uns mal diese 3 Gruppen anschauen. In der ersten Gruppe finden wir Menschen, die ihr eigenes Ding machen. Das ist super populär in unserer Welt, das ist super populär in unserer Gesellschaft. Ich mache mein Ding. Ja, mir hat niemand was zu sagen. Ausgehverbot, was für ein Quatsch. Versammlungsverbot, was für ein Blödsinn. Ich treffe mich, wann ich will, mit wem ich will. Niemand hat mir irgendwas zu sagen. Sind dir in den letzten Tagen solche Leute begegnet oder hast du von solchen Leuten gehört? Ist eine Grundeinstellung von vielen Menschen. Ich mache mein eigenes Ding, ich gehe meinen eigenen Weg. Niemand hat mir was zu sagen und irgendein Gott schon gar nicht. Wenn das meine Lebenseinstellung ist, dann disqualifiziere ich mich für den Psalm 91. Ich disqualifiziere mich für ihn. Der Psalm gilt nicht für mich. Und ich kann die Verheißungen und Versprechungen dieses Psalms nicht für mich in Anspruch nehmen. Gib dich keinen Illusionen hin. Das ist die Konsequenz meiner Entscheidung. Nicht, dass Gott irgendwie sauer ist auf mich. Ja? Nicht, dass er eingeschnappt ist, dass er beleidigt ist. Und jetzt schützt er mich nicht mehr. Jetzt segnet er mich nicht. Ich treffe die Entscheidung meines Lebens und ich gehe meinen Weg. Nicht seinen Weg, meinen Weg. Was ich möchte. Wohin ich möchte. Wann ich möchte und wie ich möchte. Wenn ich dann nicht unter Gottes Schutz bin, dann kann ich ihm keine Vorwürfe machen. Schau, das wäre genauso, wenn ich dich anrufen würde, morgen früh und sagen würde, du, ich habe gerade gehört, bei Aldi gibt es Toilettenpapier. Sie haben gerade eine neue Lieferung reinbekommen, 3 Paletten. Also für eine halbe Stunde reicht es bestimmt, wenn du schnell bist. Fahr zu Aldi und deck dich ein mit Toilettenpapier. In dieser Toilettenpapierkrisenzeit. Ja, dann bist du nicht auf die Fälschungen des Schwarzmarkts angewiesen. Ihr erinnert euch. Und du sagst dir dann, okay, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, die Information, aber Aldi liegt am ganz anderen Ende der Stadt. Ich habe keine Lust, mich jetzt erst ins Auto zu setzen oder auf den Bus zu warten, um zu Aldi zu kommen, wo ich doch ein Lidl hier um die Ecke habe. Ich gehe nicht zu Aldi. Ich gehe einfach zu Lidl. Und dann komme ich rein in den Laden. Und an der Stelle, wo normalerweise das Toilettenpapier meterhoch aufgestapelt ist, stehen nur 3 leere Paletten. Und obendran das Preisschild, was das Toilettenpapier gekostet hat, das nicht da ist. So. Und wenn du jetzt sauer wirst auf mich, wenn du jetzt eingeschnappt bist, wenn du jetzt sagst, was für ein Idiot, ruft der mich an, und dann komme ich hierher und es gibt überhaupt kein Toilettenpapier. Dann ist das nicht meine Schuld. Dann ist das nicht meine Verantwortung. Wenn du zu Lidl gehst anstatt zu Aldi, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, ja? Nicht falsch verstehen. Aber wenn du zu Lidl gehst anstatt zu Aldi, obwohl ich dir gesagt habe, bei Aldi gibt es Toilettenpapier, ich habe über Lidl nichts gesagt, keine Ahnung, was es da gibt, heute, morgen, wann auch immer. Versteht ihr das Beispiel? So ist es mit unserer Beziehung zu Gott. Wir können ihn nicht für die Ergebnisse von Entscheidungen verantwortlich machen, die wir ohne ihn getroffen haben. Weißt du, diese Denkweise, diese Einstellung, ich mach mein Ding, das ist so weit verbreitet. Diese Gruppe, die erste Gruppe ist extrem groß und das ist so verbreitet in unserer Gesellschaft. Das ist so ein Grundtenor unserer Gesellschaft. Und ich denke, ich habe alles im Griff. Ja? Ich mache mein Ding, ich gehe meinen Weg und ich denke, ich habe alles im Griff. Und ich denke, ich habe die Kontrolle. Aber das ist eine Illusion. Das ist eine absolute Illusion, in der wir da leben. Wir haben gar nichts im Griff. Wir haben gar nichts unter Kontrolle. Und die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, beweist genau das. Wenn ich dir vor einem Vierteljahr erzählt hätte, in was für Zuständen wir sein werden jetzt. Du hättest mir einen Vogel gezeigt. Du hättest gesagt, du bist ein Spinner. Absoluter Blödsinn. Das wird nie passieren. Das wird nie eintreffen. Das ist Angstmacherei, Panikmache. Schulen schließen, Kindergärten schließen, das öffentliche Leben liegt lahm, Versammlungsverbot. Das wird es nie geben in Deutschland. Eine Sache, die dieser Coronavirus tut, er entlarvt unsere Illusion. Er entlarvt unsere Illusion von Kontrolle. Ich hab's im Griff. Das führt dann teilweise bei Menschen zu Panik, wenn sie mit dieser Tatsache konfrontiert werden. Diese Illusion von Kontrolle, die wiegt uns in falscher Sicherheit. Ich hab's im Griff. Ich mach mein Ding. Ich gehe meinen Weg. Wozu brauche ich Gott? Gott gibt es überhaupt nicht. Wir haben Gott abgeschafft. In großen Teilen unserer Gesellschaft haben wir Gott abgeschafft. Wir ignorieren ihn einfach. Aber er verschwindet nicht dadurch, dass wir ihn abschaffen. Er verschwindet nicht dadurch, dass wir sagen, es gibt ihn nicht. Das Problem ist, wir gehen unseren eigenen Weg, wir machen unser eigenes Ding, aber wir finden auf diesem Weg nichts, was uns dauerhaft satt macht, was uns dauerhaft befriedigt, was uns dauerhaft erfüllt. Wir müssen immer weiter tun und tun und tun und suchen und suchen und suchen und machen und machen und machen. Ich habe im Buch Prediger eine interessante Stelle gefunden. Ich werde jetzt ein bisschen ausschweifend, muss ich mal schauen, aber gut. So viele andere Sachen habt ihr wahrscheinlich heute sowieso nicht vor. Im Buch Prediger, da heißt es in Prediger 1, Vers 7, alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Das ist ein beständiger Kreislauf. Und weißt du was, das ist ein Bild auf unser Leben. Da gibt es so viele Dinge, die in unser Leben reinfließen und die uns Erfüllung bringen, die uns Freude bringen, die uns Bestätigung bringen. Aber nichts von diesen Dingen ist dauerhaft. Manche sparen und warten drauf, dass das allerneueste Handy auf den Markt kommt und wenn sie es dann endlich haben, diesen Schatz für 800 Euro oder weiß ich, wie viel du ausgegeben hast, ja, dann wird schon das Auspacken auf Video aufgenommen, weil das so toll ist und so beeindruckend. Und wehe, jemand sagt, oh, zeig mal her, Finger weg von meinem Handy, fass es nicht an. Du darfst es mal ganz kurz halten. Ja, ich sage jetzt bewusst keine Marke. Du darfst es mal kurz halten. Aber wasch dir vorher die Hände. Ja. Ja. Und das, wir sind so begeistert und so beeindruckt. Und guck dir die Farben an und die Auflösung und die Kamera, was das Ding alles kann, sagenhaft. Ja. 2 Monate später, gib mal kurz dein Handy. Okay, fang auf, hepp. All diese Dinge, die uns Freude, die uns Glück, die uns Befriedigung bringen, sind nicht von dauerhaften Wert. Egal was es ist, egal wie groß es ist, egal wie teuer es ist, nichts davon. Selbst andere Menschen können das nicht. Deswegen werden wir immer Enttäuschungen erleben, wenn wir andere Menschen zu unserer Quelle machen, wenn wir in anderen Menschen unsere Erfüllung, unsere Befriedigung suchen. Und das ist, warum so viele Beziehungen scheitern. Das ist, warum auch so viele Ehen scheitern. Du gibst mir nicht mehr das, was ich brauche. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. Im Vers 8 heißt es, alle Worte mühen sich ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Es spricht genau über diese Tatsache. Das Auge wird nicht satt zu sehen, das Ohr wird nicht voll zu hören. Egal wie viel ich sehe, egal wie viel ich höre, es sättigt mich nicht dauerhaft. Ja, die Zeit der Krise, das ist die Boomzeiten für Netflix. Hab gelesen, wie der Internetverkehr um 30% angestiegen ist letzte Woche weltweit. Das ist nicht die Folge davon, dass so viele Leute im Homeoffice sind. So, nun, du sagst, oh Pastor, was ist jetzt los? Ist jetzt verkehrt, Filme zu sehen? Es ist überhaupt nicht verkehrt, aber es ist verkehrt, dass wir Erfüllung darin suchen. Und egal wie viel du schaust auf Netflix, es wird dich nicht satt machen. Egal wie viel du zockst, egal wie viel du was weiß ich machst. Nichts davon wird dir dauerhaft Erfüllung geben. Nichts davon wird dich dauerhaft befriedigen. So, was ist jetzt? Bestraft uns Gott, weil wir ihn ignorieren? Bestraft uns Gott, weil wir unsere eigenen Wege gehen, weil wir unser eigenes Ding machen? Ist er sauer? Ist er beleidigt? Ist er eingeschnappt? Das ist einfach alles so eine menschliche Sichtweise, so eine menschliche Perspektive. Aber der Ansatz ist eigentlich ein völlig anderer. Der Ansatz, den wir brauchen, um die Situation richtig zu sehen. Wir müssen verstehen, dass wir von Gott gemacht worden sind. Wir sind kein Produkt des Zufalls. Eigentlich wollte ich so ein Playmobil-Männchen mitbringen, jetzt habe ich es vergessen. Ja? Aber stell dir vor, ich hätte jetzt eins hier und würde behaupten, das ist von alleine entstanden. Ja? Einfach über Jahrmillionen ist das von alleine entstanden, ist das nicht fantastisch? Ja? Jeder von euch würde mir einen Vogel zeigen. Jeder von euch würde mir sagen, du bist verrückt. Ja, das kann nicht von alleine entstehen. Ein Playmobil-Männchen, ein Stückchen Plaster mit Farbe drauf. Aber dieses Wunderwerk Mensch, dieser wunderbare Körper, der so perfekt funktioniert, das ist alles von alleine entstanden. Was für ein Märchen. Was für ein Unsinn. Wir sind hier, weil wir von Gott geschaffen worden sind. Wir sind von Gott gemacht und wir sind von Gott gewollt. Du bist kein Produkt des Zufalls. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Und es gibt Menschen, weil Gott Menschen wollte, weil er ein Gegenüber wollte. Und wir sind von ihm gemacht worden zu einem ganz bestimmten Zweck, nämlich ihn zu kennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, bei ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Jeder Mensch ist dazu gemacht, verbunden zu sein mit Gott. Dafür sind wir gemacht. Dafür sind wir designed. So, diese Verbindung mit Gott, das entspricht unserem Design. Wir zerstören uns selbst, wir zerstören unser Leben selber, wenn wir nicht entsprechend diesem Design leben. Ein Porsche 911 ist ein wunderschönes Auto. Also, meiner Meinung nach, auch hier wieder, kann man diskutieren, wenn du eine andere Meinung hast, ist absolut okay. Ja. Ein Porsche 911 ist in meinen Augen ein wunderschönes Auto. Er ist elegant, er ist schnell, er ist zuverlässig, er ist einfach ein tolles Auto. Es ist ein Auto, was Spaß macht. Aber es ist ein Auto, was designt worden ist für die Straße. Er ist designt und gebaut worden für eine glatte, asphaltierte Straße, für Kurven, für Berge und Hügel. Aber immer auf einer Straße, immer auf einem festen Untergrund. Dort macht so ein Auto Spaß. Dort entfaltet es seine Schönheit. Aber wenn du sagst, naja, ich habe keine Lust mit dem Porsche mehr auf der Straße zu fahren, ich fahre einfach mal ins Gelände. Was wird passieren, wenn du so richtig mit Schwung einfach in die Pampa reinfährst, nicht auf unbefestigten Wegen, sondern direkt ins Gelände über Stock und Stein. Du bleibst nach kurzer Zeit in irgendeinem Matschloch hängen. Du zerkratzt dir den Lack an Ästen und Zweigen. Und es wird nicht lange dauern und du triffst auf irgendeinen Stein oder Felsen, der da aus dem Boden rausguckt, reißt dir die Ölwanne auf und dann ist das Auto in kürzester Zeit einfach nur noch Schrott. Dann hast du das Auto zerstört. Warum? Weil du es nicht entsprechend seinem Design benutzt hast. Ich weiß, Frauen können mit dem Beispiel nicht so viel anfangen. Ja, aber du kannst irgendwas anderes nehmen. Ja, alle Sachen, die uns umgeben, die wir erschaffen, alle Konsumgüter sind zu einem bestimmten Zweck designed. Und wenn wir sie zweckentfremden, zerstören wir sie damit. Ja, stell dir vor, du kaufst jetzt deine Traumcouch, auf die du sonst wie lange gespart hast. Ja, toll mit Leder und feinstem Stoff bespannt und Holz, Design, schönstes, bestes Holz, Edelholz. Aber du stellst sie nicht in dein Wohnzimmer, sondern du stellst sie in deinen Garten. Dort wird sie eine Weile schön aussehen. Aber nicht lange. Denn wenn sie dort den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, wenn ständig die pralle Sonne drauf knallt, der Regen drauf fällt, Schnee, Frost, Temperaturschwankungen, dann wird es nicht lange dauern und diese Couch ist ruiniert. Das Innenfutter ist durchnässt und fängt an zu faulen, zu schimmeln, zu stinken. Durch die Temperaturschwankungen durch den Einfluss des Wetters bekommt die Bespannung Risse. Das Holz wird brüchig, reißt auf. Es wird nicht lange dauern, diese wunderschöne Designer-Couch ist so hässlich, dass du sie auf den Sperrmüll tun kannst und nicht mal die Sperrmüllsammler, die immer da durchgehen und gucken, ob es noch irgendwas Verwertbares gibt, ja, nehmen die mit. Selbst die würden die stehen lassen. Wie konnte es dazu kommen? Du hast die Couch nicht entsprechend ihrem Design verwendet. Die Couch ist nicht für den Garten gemacht worden. Die Couch ist fürs Wohnzimmer gemacht worden. Wir sind nicht dazu gemacht worden, unser eigenes Ding zu machen, unseren eigenen Weg zu gehen, sondern wir sind dazu gemacht worden, Gott zu kennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, Verbindung mit ihm zu sein. Und diese Verbindung gibt uns das, was uns dauerhaft satt macht, was uns dauerhaft befriedigt, was uns dauerhaft Erfüllung gibt. Und aus dieser Verbindung heraus sollen wir leben. Dazu sind wir gemacht, dazu sind wir bestimmt. So, das war die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, das sind Menschen mit einem religiösen Touch, mit einem religiösen Hintergrund. Das sind Menschen, die Gott nicht ignorieren, die sagen, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Ja. Manche sagen, ich gehe in die Kirche, ich bin Kirchenmitglied, ich habe einen Taufschein, ich singe sogar am Chor mit, keine Ahnung, ja, ich helfe bei der Tafel. Ich engagiere mich. Andere sagen, naja, mit Kirche habe ich nichts am Hut, aber an Gott glaube ich schon, ich suche ihn dann halt irgendwo in der Natur. So, das heißt, wir akzeptieren schon, dass es Gott gibt. Aber wir haben keine dauerhafte Verbindung zu ihm. Wir wissen etwas über Gott. Ja, ja, die Bibel habe ich auch schon gelesen. Wir wissen etwas über ihn, aber wir kennen ihn nicht. Wir kennen ihn nicht persönlich. Etwas über jemanden zu wissen, ist nicht das Gleiche, wie ihn persönlich zu kennen. Himmelweiter Unterschied. Wir sind nicht dazu gemacht worden, nur einfach Informationen über Gott in unserem Kopf zu haben. Einfach nur dieses Eingeständnis, dass ich sage, ja, ja, ich glaube, dass es ihn gibt. Dieses Fürwahrhalten ist nicht das, was uns satt macht. Ist nicht das, was uns dauerhaft Erfüllung gibt. Irgendwie fromm zu sein, religiös zu sein, ist nicht das, was uns dauerhaft befriedigt. Wie hieß es im Psalm 91, was haben wir gelesen? Wer im Schutz des Höchsten wohnt, wer beständig wohnt im Geheimversteck des Höchsten, beständig wohnt, beständig bleibt. Häufig haben auch Christen so eine Mentalität irgendwo, ich erfülle meine fromme Pflicht. Ja. Ich gehe in den Gottesdienst am Sonntag früh und besuche Gott. Sag einfach mal Hallo, hier bin ich, hab mich mal wieder gemeldet. Ja, so wie wir Opa im Altersheim besuchen. Hallo Opa, wie geht's dir so? Sind die Schwestern nett zu dir? Was gab's heute zum Frühstück? Hast du deinen Brei bekommen? Soll ich dir mal das Kopfkissen aufschütteln? Ja, was auch immer. Und dann, okay, wir wollen ja nicht zu lange bleiben, es ist jetzt auch so ein bisschen langweilig mit Opa hier, ja, man kann sich jetzt nicht so doll mit ihm unterhalten und die Geschichten, die er erzählt, die habe ich alle schon 100 Mal gehört. Ja. Okay, Opa, also jetzt ist Zeit, wir müssen jetzt wieder los, das Essen wartet ja auch. Aber irgendwann nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr besuchen wir dich wieder. Und wir denken dann, wir haben unsere Pflicht getan. Und das ist so dieses Verständnis, was viele von Gott haben. Wir besuchen ihn einfach mal, wie einen alten Mann im Altersheim. Gott ist kein alter Mann im Altersheim. Und wir müssen nicht irgendwelche Pflichten erfüllen, um ihn zufriedenzustellen. Wir wissen, dass es Gott gibt, aber wir machen trotzdem eigentlich unser eigenes Ding. Wir gehen schon eigentlich unseren eigenen Weg, weil das machen ja alle anderen um uns herum auch. Das ist das Normale, das ist, was unsere Umgebung uns beibringt. Aber wir haben ja seine Adresse. Wir wissen ja, wo er wohnt. Wenn es irgendwie mal Schwierigkeiten geben könnte, die größer sind als wir, dann können wir uns an ihn wenden. Ja? In so Krisenzeiten fangen Leute an zu beten, die sonst nie gebetet haben. Das ist genau diese Mentalität. Ich habe ja seine Telefonnummer. Ja? So für Notfälle. Für Notfälle. Normalerweise brauche ich sie nicht. Normalerweise mache ich mein eigenes Ding, gehe meinen eigenen Weg. Aber wenn es doch irgendwie mal zur Krise kommen sollte. Das ist keine Verbindung. Wir kennen, also wir wissen, dass es ihn gibt. Wir wissen, dass man ihn erreichen kann, aber wir wohnen nicht, wir leben nicht in seiner Gegenwart. Das ist Religiosität. Eine fromme Show. Aber es trägt nicht. Es trägt nicht. In den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen des Lebens. Ich meine, wenn du bis jetzt so gelebt hast und du weißt und du merkst jetzt, ich brauche Gott, suche ihn, schrei zu ihm. Das Problem ist nicht, wenn wir anfangen, zu Gott zu schreien in Zeiten zur Not. Das Problem beginnt, wenn wir anfangen, ihn wieder zu verlassen, sobald es uns besser geht. Und wenn wir das zu einem Lebensprinzip gemacht haben, denn das wird unseren Glauben unterminieren, das wird unseren Glauben schwächen. Und das hindert uns dann, das zu empfangen, was er eigentlich für uns hat. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 8, Jakobus 1, Vers 6 bis 8, da heißt es, er bitte aber im Glauben, wenn wir zu Gott kommen und ihm etwas bitten, sollen wir im Glauben bitten. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Manchmal denken wir, Zweifel sind schick. Hier heißt es, wir sollen im Glauben bitten, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Diese Einstellung, ich mache mein eigenes Ding, ich gehe meinen eigenen Weg und wenn es mal schwierig wird, frage ich Gott, bitte ich Gott oder ich meine, ich bete ja auch regelmäßig. Ja? Ich bete regelmäßig, Gott segne meinen Weg, Gott segne meine Entscheidung, Gott segne das, was ich geplant habe, was ich mir ausgedacht habe. Aber bitte lass mich in Ruhe mit dem, was du möchtest für mein Leben. Lass mich in Ruhe mit deinem Willen, mit deinen Ideen, mit deinen Gedanken. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich ja, so ein ganzes Stück Angst vor Gott hatte, skeptisch war gegenüber Gott. Und ich dachte, wenn ich mich ihm anvertraue, wenn ich ihm anfange, wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen, verlangt er irgendwas von mir, was ich überhaupt nicht mag. Ja, dann wird mein Leben furchtbar, dann wird mein Leben langweilig, dann wird mein Leben zu einer Katastrophe. Ich habe nicht verstanden, wer er ist und wie er ist. Ich habe seine Liebe nicht verstanden. Und deswegen habe ich ihm nicht vertraut. Jesus erzählt von so einer Person in einem Gleichnis, im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text. Ganz bekanntes Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist ein junger Mann, der eines Tages zu seinem Vater sagt, Vater, zahl mir mal das Erbe jetzt schon aus. Und dann verlässt er das Vaterhaus und dann verprasst er das Erbe, verschwendet er das Erbe durch ein unordentliches Leben und endet irgendwann in der Hungersnot, in der Krise bei den Schweinen. Und dort kommt er zu sich nach einer Zeit und sagt, meine Güte, selbst den einfachsten Angestellten meines Vaters geht es besser als mir. Ich habe total versagt. Ich habe das Vermögen meines Vaters verschwendet. Ich bin es nicht wert, Sohn meines Vaters genannt zu werden, aber ich werde trotzdem zu ihm zurückgehen und werde ihn darum bitten, dass ich wenigstens einer von seinen kleinen Angestellten werde. Denn selbst dann wird es mir besser gehen als an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und er kommt zurück und er gesteht dem Vater seine Schuld ein, sein Versagen ein. Und der Vater wartet auf ihn. Der Vater wartet auf ihn. Der Vater macht ihm keine Vorwürfe. Der Vater sagt nicht, okay, jetzt kannst du dich erstmal bewähren. Sondern der Vater nimmt ihn an, vergibt ihm. Und setzt ihn direkt sofort wieder als Sohn ein und sie feiern ein Riesenfest. Das Problem ist, dieser junge Mann hat einen älteren Bruder. Und als dieser ältere Bruder nach Hause kommt und hört, da findet eine Party statt, fragt er, was los ist. Und man sagt ihm, dein jüngerer Bruder, der all den Reichtum des Vaters verprasst hat, ist zurückgekommen. Und dein Vater ist so glücklich, dass er ihn wieder hat, dass er jetzt ein Fest feiert. Und der ältere Bruder ist nicht glücklich, dass sein Bruder wieder zurückgekommen ist. Er wird sauer. Er geht nicht da rein. Der Vater kommt raus zu ihm und fragt, was ist los, warum feierst du nicht mit uns? Und er sagt, all die Jahre diene ich dir. All die Jahre habe ich für dich gearbeitet. Aber du hast mir nicht ein einziges Mal auch nur einen kleinen Ziegenbock gegeben, dass ich ein kleines Barbecue mit meinen Freunden machen konnte. Und der Vater ist bestürzt und er sagt, Sohn, alles was mein ist, ist dein. Mit anderen Worten, der Vater sagte, es hat schon alles dir gehört. Du hättest nicht darauf warten müssen, dass ich dir irgendwas gebe. Was mein ist, ist dein. Die Tragik mit dem älteren Sohn ist die, der war die ganze Zeit beim Vater. Er hat für den Vater gearbeitet, all die Jahre. Er hat sich für ihn krumm geschuftet, aber er kannte den Vater nicht wirklich. Es gibt viele Menschen, die so ein bisschen christlich sind, die so ein bisschen religiös sind, die vielleicht sogar zu einer Gemeinde gehören, aber die den Vater und das Herz des Vaters nicht wirklich kennen. Und die deswegen ihren Wohnort nicht bei ihm gemacht haben, in seiner Gegenwart, in seinem Schutz. Und das bringt uns zu der dritten Gruppe. Das sind die, die ihn kennen. Die nicht nur etwas über ihn wissen, sondern die eine Beziehung zu ihm haben. Die genau in dieser Beziehung leben, zu der sie berufen, zu der sie bestimmt sind. Und das heißt, die ihn erleben. Nicht alle paar Jahre oder alle paar Monate mehr. Gott ist ein Gott, den wir erleben können, jeden Tag. Gott möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Dafür sind wir designed, dafür sind wir gemacht. Das ist die Umgebung, in der wir funktionieren, in der wir aufblühen. Du sagst, okay, gut, das möchte ich. So, ich soll also jetzt meine Wohnung bei Gott machen. So, Schatz, such schon mal den Mietvertrag raus, wir kündigen. Ja, ich kündige meine Arbeit und dann ziehen wir zu Gott. Ein Wohnortwechsel im natürlichen Sinne ist nicht unbedingt notwendig. Und es ist auch nicht notwendig, dass du deine Arbeit dafür aufgibst. Sondern es bedeutet, dass du ihn einlädst, dass du ihn zu deinem Herrn machst und dass du alle Bereiche deines Lebens seiner Herrschaft unterstellst. Und das bedeutet, dass ich seine Sichtweise auf alle Bereiche meines Lebens übernehme. Dass ich mich ihm anpasse. Nicht er passt sich mir an. Was ist dein Wille? Was möchtest du von mir? Wie ich mit meinem Partner umgehen soll, wie ich mit meiner Familie umgehen soll, wie ich mit meiner Zeit umgehen soll, wie ich mit meinem Job umgehen soll, wie ich mit meinen Kollegen umgehen soll, wie ich mit meinem Arbeitgeber umgehen soll, wie ich überhaupt arbeiten soll, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Ganz heißes Thema. Ja. All diese Bereiche unterstelle ich seiner Herrschaft. Seine Gegenwart ist der Ort des Segens. Seine Gegenwart ist der Ort der Versorgung, wo ich tatsächlich alles finde, was ich brauche. Seine Gegenwart ist der Ort perfekten Schutzes. Aber es ist gleichzeitig auch der Ort seiner Herrschaft. Es ist der Ort seiner Herrschaft, nicht meiner Herrschaft, sondern seiner Herrschaft. Und ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Ich bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Aber wenn ein Dokument, eine Eheurkunde, der einzige Beweis dafür ist, dass ich verheiratet bin, dann stimmt irgendwas mit meiner Ehebeziehung nicht. Klar habe ich eine Eheurkunde, klar kann ich beweisen, ich bin verheiratet. Nach dem deutschen Recht und Gesetz. Aber wenn ich trotzdem lebe, als wäre ich nicht verheiratet, welchen Wert hat die Urkunde? Genauso ist es mit unserer Beziehung zu Gott. Meine Frau ist eine wunderbare Frau. Extrem fleißig, extrem produktiv. Hat den Haushalt super im Griff, wäscht meine Wäsche. Ja, das Einzige, wofür ich verantwortlich bin, ist, sie dann, wenn sie gewaschen und zusammengelegt ist, wieder in den Schrank zu legen. Dort an die Stellen, wo ich sie haben möchte. So, das ist meine einzige Verantwortung, was die Wäsche betrifft. Ja? Und die schmutzige Wäsche nicht in der Wohnung rumliegen zu lassen, sondern in den entsprechenden Korb zu tun. Ja? Und selbst mit dem Einräumen bin ich manchmal ein bisschen nachlässig. Vielen Dank, Schatzi, für deine Geduld mit mir. Ja, und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass sie das alles macht. Aber sie ist nicht meine Putzfrau. Sie ist nicht meine Haushaltshilfe. Sie ist nicht die Frau, die meine Wäsche wäscht, sondern sie ist meine Gefährtin, sie ist meine Partnerin. Sie ist mein bester Freund. Und die Dinge, die sie für mich tut, sind Teil dieser Beziehung. Und sie tut es aus dieser Beziehung heraus. Aber wenn ich mich nur an sie wenden würde und wenn ich nur irgendwo ihr Aufmerksamkeit geben würde, wenn ich keine Socken mehr in der Schublade habe, die sauber sind, dann haben wir ein Problem mit unserer Beziehung. Kannst du das nachvollziehen? Ich weiß, alle Ehefrauen stoßen jetzt auf der Couch ihren Ehemann an und sagen, Und mit unserer Beziehung zu Gott ist es ganz genauso. Es reicht nicht aus, einfach ihn nur zu suchen, wenn wir gerade ein Problem haben, sondern wir sind dazu bestimmt, in seiner Gegenwart zu leben. Und das ist sowas Großartiges, das ist sowas Wunderbares. Und für alle, die in seiner Gegenwart leben, die ihr Leben wirklich seiner Herrschaft unterstellt haben, gilt jede einzelne Aussage des Psalms 91. Deshalb habe ich keine Angst vor dem Coronavirus. Ich habe keine Angst davor, krank zu werden. Ich habe keine Angst vor diesem Virus oder vor irgendeiner anderen Krankheit. Oder vor einem Unglück oder Unfall. Weil ich unter seinem Schutz bin. Weil das, was er sagt, tatsächlich gilt für mein Leben. Es gilt für mein Leben und es gilt für meine Familie. Das ist, was ich glaube, das ist, worauf ich vertraue. Oh meine Güte, jetzt habe ich lange genug geredet. Die Frage, die bleibt, ist, wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo hast du deinen dauerhaften Aufenthalt? Wer dauerhaft, beständig im Schutz des Höchsten wohnt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Wenn du diese Botschaft gehört hast und sagst, ja, leuchtet mir alles ein, wie komme ich in diese Beziehung? Ganz einfach, lad ihn ein. Lad ihn ein. Es ist keine komplizierte Sache, du musst es dir nicht verdienen. Es ist ein einfaches Gebet. Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Und ich werde in wenigen Augenblicken dieses Gebet beten. Gebet ist Reden mit Gott. Du kannst es in deinen eigenen Worten machen. Manchmal fühlen sich Leute dabei aber total unsicher. Deswegen habe ich es ein Gebet vorformuliert. Und heute wirst du es dann sogar auf deinem Bildschirm gleich sehen. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, wenn du noch nie Gott eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt mit mir zu beten. Ist ganz einfach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bin ein Sünder. Und ich brauche deine Gnade. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir mein Ungehorsam. Vergib mir mein Unglauben, mein Stolz und meine Rebellion gegen dich. Und ich wende mich jetzt von meinem alten Leben der Sünde ab. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und zu meiner Rechtfertigung auferstanden bist. Bitte, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Und sei mein Herr. Ich empfange jetzt deine Gnade, Vergebung meiner Schuld und ein neues Leben, das du mir schenkst. Ich will ab jetzt dir gehören und dir nachfolgen. Danke, dass du mir jetzt vergeben hast und dass ich nun ein Kind des himmlischen Vaters bin. Amen. Wenn du dieses Gebet aus ganzem Herzen gebetet hast, herzlichen Glückwunsch. Beste Entscheidung deines Lebens. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, durch ihn und durch das, was er getan hat, können wir zum Vater kommen. Wir können nach Hause kommen. Wir können an diesen Ort des Schutzes, an diesen Ort der Geborgenheit kommen und dort dauerhaft bleiben. So, du kannst zum Vater sagen, Vater im Himmel, hier bin ich. Und ich habe all meine Koffer mitgebracht. All mein Zeug mitgebracht, weil ich heute bei dir einziehe. Ich komme nicht nur zu Besuch, sondern ich bleibe dauerhaft bei dir, in deinem Haus, in deinem Reich, in deiner Familie, in deiner Gegenwart, zu deinen Regeln. Kennt ihr diesen Spruch? Das ist so ein Papaspruch, mein Haus, meine Regeln. Nicht zu unseren Regeln, zu seinen Regeln. Ich habe noch ein zweites Gebet für diejenigen, die eigentlich Gott kennen, aber die sich in Gruppe 2 wiedergefunden haben. Heute ist der Tag für dich, heute ist die Gelegenheit für dich zu sagen, ich mache einen neuen Anfang. Ich war beim Vater, aber es ist ein ständiges Hin und Her gewesen. Ich habe nicht in seiner Gegenwart gelebt. Ich habe nicht in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit ihm gelebt. Der Vater lädt dich ein, heute zu ihm nach Hause zurückzukommen. Dein Zimmer wieder zu beziehen. Ja, keine Angst, dein Zimmer wurde nicht an jemand anders vermietet. Alles ist noch da. Du kannst heute nach Hause kommen. Bet einfach gemeinsam mit mir. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, dass du mir vergibst, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin, wo ich mein eigenes Ding gemacht habe und wo ich dachte, dass ich dadurch glücklich werden könnte, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich deinen Wegen und deinem Wort nicht vertraut habe. Ich komme jetzt zu dir zurück und ich unterstelle mich jetzt neu deiner Herrschaft. Ich möchte dir gehören. Ich möchte in deiner Gegenwart leben. Ich möchte in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit dir leben. Ich möchte dich kennen. Ich möchte nicht nur das, was du für mich tun kannst. Ich möchte dich selber. Amen. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Herzlichen Glückwunsch für die Entscheidung, die du jetzt vielleicht gerade getroffen hast. Du wirst es nicht bereuen. Lebe in dieser Beziehung. Lebe in dieser Gemeinschaft. Und du wirst auch in Zeiten der Krise, in Zeiten von Corona, in Zeiten, wo keine Krise ist, in Zeiten, wo alles gut ist, ihn erleben. Wie auch immer. Er ändert sich nicht. Wenn du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, lass es uns wissen. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, lass es uns wissen. Schreib uns. Du kannst uns einen ganz altmodischen Brief schreiben. Da ist die Adresse eingeblendet. Schreib uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du dort auch. Schreib uns eine Nachricht auf Facebook. Schreib uns eine Nachricht auf das Kontaktformular auf der Webseite unserer Gemeinde. www.fcg-suhl.de. Findest du ein Kontaktformular. Wenn du Gebet brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, lass es uns wissen, wende dich an uns. Wir melden uns bei dir. Lass uns wissen, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können. Wenn du krank bist, die Bibel sagt, dass wir Kranken die Hände auflegen sollen und sie werden sich wohlbefinden, sie werden gesund werden. Das ist, was wir glauben. Die Kraft Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns ist, ist stärker als jeder Virus. Wenn du möchtest, dass wir persönlich für dich beten, Ich habe keine Angst, egal wie es dir geht, egal was für eine ansteckende Krankheit du hast. Wir kommen zu dir nach Hause. Kein Problem. Wenn du sagst, meine Güte, das war jetzt alles unheimlich viel, ich habe nur die Hälfte mitgekriegt, in wenigen Augenblicken wird das Video auf Facebook gespeichert sein, auf YouTube gespeichert sein und du kannst es dir nochmal angucken und nochmal und nochmal. Du bist herzlich eingeladen, das zu teilen, die Infos von diesem Livestream weiterzugeben. Spätestens nächsten Sonntag haben wir den nächsten Livestream, aber ich habe die Vermutung, vielleicht schon in dieser Woche werden wir noch einen neuen Livestream machen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn du nicht in unserem Verteiler bist, gib uns Bescheid, wir nehmen dich auf, über E-Mail, über WhatsApp, wie auch immer du möchtest. Oder guck einfach auf unsere Webseite. Ich versuche, die Webseite so gut wie möglich aktuell zu halten und Informationen über die nächste Veranstaltung, über den nächsten Livestream dort auch immer reinzuschreiben. Letzter Gedanke, du bist herzlich eingeladen, die Arbeit, die wir hier tun, die Arbeit dieser Gemeinde zu unterstützen. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann solltest du das tun. Die Bibel sagt, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrages. Das heißt, wir geben nicht einfach nur, wir machen nicht einfach nur eine Spende an eine gemeinnützige Organisation, sondern wir ehren Gott, wir geben ihm als allererstes. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen. Du kannst uns eine Überweisung schicken, kannst eine Überweisung machen, kannst deine Gabe per PayPal schicken. Aber was du nicht machen kannst, du kannst den Segen Gottes nicht kaufen. Irre dich nicht. Du kannst den Segen Gottes nicht kaufen durch deine Spende. Wir geben Gott nicht, damit er uns segnet. Wir geben ihm, weil wir wissen, dass wir gesegnet sind. Jetzt wünsche ich dir noch einen richtig schönen Sonntag, eine gute Woche trotz aller Krisen. Jesus ist Herr. Ich freue mich auch darauf, von euch zu hören, euch bald wieder zu sehen, auch wenn es nur in einem kurzen Videoclip ist oder wie auch immer, oder euch beim nächsten Livestream begrüßen zu können. Gott segne euch.